Herzlich willkommen. Hallo, ich heiße die TV-Gemeinde und die Online-Gemeinde. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt: Kann Gott tun, was er will? Oder ist er Regeln unterworfen? Es geht also um die Souveränität Gottes. Denn viele fragen sich und kratzen sich am Kopf und denken sich: Wenn Gott gut ist, warum passieren dann so viele schlechte Dinge auf der Welt? Entweder Gott ist gut, aber nicht allmächtig, sonst würde er die ganzen schlechten Dinge ja nicht passieren lassen. Oder er ist allmächtig, aber nicht gut. Ja? Das ist die Frage, die viele Leute beschäftigt, in den Jahrhunderten beschäftigt hat, und wir beantworten sie heute. Es ist nämlich gar nicht so schwer. Die Bibel sagt da ganz klare Sachen drüber und wir können uns das aneignen. Also die Frage ist, hat sich Gott Regeln unterworfen oder tut er, was er will? Gott hat sich allen Ernstes Regeln unterworfen. Hat er gemacht. An diese Regeln hält er sich jetzt. Die übertritt er nicht einfach so. Gottes Ja ist ein Ja und sein Nein ist ein Nein. In Sprüche Kapitel 3, Vers 19 und 20, da heißt es: Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Das ist jetzt nichts Neues. Ne? Das lesen wir im 1. Mose Kapitel 1, wo er die Welt schafft. Er schafft Ordnung. Und wenn es Ordnung gibt, dann ist die Welt voraussehbar, vorausberechenbar. Mächtige Gedanken. Durch seine Erkenntnis in die Tiefen hervorgebrochen und die Wolken träufeln Tau herab. Ja? Und es ist nie so, dass die Wolken mal keinen Tau mehr herabträufeln, sondern wenn die voll genug sind, dann regnen sie unweigerlich. Und es ist ganz einfach ein Naturgesetz. Gott hat nach der Flut, nach der Sintflut gesagt, im 1. Mose Kapitel 8, Vers 22, fortan alle Tage der Welt. Wie viele Tage der Welt? Alle Tage der Welt sollen nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also du weißt, wenn es Herbst ist und du gerade Herbstblues hast, der Winter kommt und dann wird es dann wieder heller. Da hast du dann auch mal ein Winterhochdruckgebiet, ja, wo die Sonne scheint und alles. Und dann kommt unweigerlich wieder der Frühling. Und im Frühling kannst du dir schon ausrechnen, der Herbst kommt auch wieder. Hat Gott so gemacht, würde immer so sein. Wir können uns darauf verlassen. Psalm 189, lesen wir kaum, ne? Kommen wir nicht oft dazu. In Vers 29, in Vers 35 heißt es da: Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Wenn Gott sich mal festgelegt hat, dann gilt es. Sein Ja ist ein Ja, sein Nein ist ein Nein. Das klingt trivial, ihr Lieben, aber das ist es nicht. Noch ein Gedanke. Im 1. Mose Kapitel 2, gleich in den ersten Versen, heißt es, dass Gott nach 7 Tagen, also nach 6 Tagen, sein Schöpfungswerk beendet hat. Und dann hat er sich gesetzt und hat geruht am 7. Tag. Er hat geruht, weil alles fertig war. Wisst ihr, was mir das sagt? Dass alles, was der Mensch jemals braucht, alle Lösungen für alle Probleme, die du hast, die waren bei Gott potenziell quasi schon fertig, schon gelöst. Also alles, was du jemals brauchen kannst, das muss Gott nicht mehr erst schaffen oder so. Vielmehr hat er das schon gemacht. Und jetzt kommt es darauf an, dass du das irgendwie in Empfang nehmen kannst, diese Lösungen und so weiter. In anderen Worten, wir müssen lernen, mit den Gesetzmäßigkeiten Gottes zusammenzuarbeiten. Elektrizität, die gab es schon seit Adam. Wenn man damals schon gewusst hätte, wie das läuft, dann hätte man Glühbirnen schon im alten Babylon haben können. Ja, und Atomkraftwerke quasi in Chaldea, ich meine, überhaupt kein Problem. Aber man hat das Ganze nicht gewusst seinerzeit. Die Gesetzmäßigkeiten, versteht ihr, die Kräfte und so weiter, die haben schon gewirkt. Man muss das jetzt nur noch entdecken. Was das Nächste ist: Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er zu ihm gesagt: Jetzt mach dir die Welt untertan. Pass auf, er sagt nicht, die Welt ist dir untertan, sondern er sagt, mach dir die Welt untertan. Das bedeutet, da ist eine Lernkurve mit drinnen. Kannst du das sehen? Du sollst sie dir untertan machen, bedeutet, du fängst an und dann wird sie dir mehr und mehr und mehr und mehr untertan. Und in den letzten, sag ich mal, 150 Jahren oder so ist das Ganze, die Erkenntnis und so weiter, exponentiell nach oben gegangen. die Erkenntnis, wie die Welt funktioniert, wie man sich die Kräfte der Welt, des Universums und so weiter, der Atome und so weiter, wie man sich die dienstbar machen kann. Wir haben noch keine Ahnung, was es alles für Kräfte gibt, die wir noch nicht erforscht haben, von denen wir noch nichts wissen. Ich habe mal gehört, dass in einem Gewitter so viel Energie ist, so viel Kraft ist, eine Großstadt von der Größe von zweimal Berlin oder so, ein ganzes Jahr lang mit Elektrizität zu versorgen. Stell dir mal vor, es gäbe Blitzkraftwerke. Ja, wir hätten keine Energieprobleme mehr. Nur so weit sind wir noch nicht. Okay? Wir sind noch dabei, uns die Welt untertan zu machen. Wir sind noch nicht angekommen. Aber es wird was. Mehr und mehr und mehr und mehr. Amen. Deswegen ist auch jeder Rückschritt und so weiter da nicht gut, sondern wir müssen uns darauf einlassen. Gott hat uns diese Welt gegeben, wir sollen sie erforschen, wir sollen sie uns untertan machen, wir sollen sie nutzbar machen. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, uns als Schädlinge des Planeten zu betrachten, die Hände in den Schoß zu legen und zu verhungern. Danke für die Sonne, der Amen. Na, aber es ist trotzdem so. Was jetzt natürlich nicht die Frage beantwortet, warum lässt dann ein guter Gott, der solche Gesetzmäßigkeiten in die Welt gelegt hat, Schlechtes passieren? Wenn Gott Liebe ist, dann ist er nicht allmächtig. Wenn er allmächtig ist, dann ist er nicht Liebe. Wegen des vielen Bösen, das es gibt. Schau, es ist so. Die Naturgesetze, wie wir sie jetzt kennen, mit Krankheit, mit Mangel, mit Tod, die sind nicht von Anfang an in der Schöpfung festgelegt gewesen. Gott hat die Welt geschaffen, die Naturgesetze gemacht und so weiter und hat dann gesagt, und siehe, es war sehr gut. Und ich sagte mal eins, Kopfweh ist nicht sehr gut. Ja, Hunger und diese Dinge, die sind nicht sehr gut. Sagen wir mal Amen. Die waren nicht von Anfang an in der Schöpfung mit angelegt. Da musste erst was passieren, was diese destruktiven Kräfte losgelassen hat, was denen Bahn gebrochen hat. Und die Bibel lehrt, dass diese Kräfte erst angefangen haben zu wirken nach dem Sündenfall. Also was ist passiert? Gott hat die Welt geschaffen mit allen Antworten, die der Mensch jemals haben wird. Also mit allen Antworten auf alle Probleme, die der Mensch jemals haben wird. Und dann hat Gott seine Krone über die Welt, sozusagen seine Herrschaft über die Welt, dem Menschen übergeben, hat ihm diese Krone aufgesetzt und hat ihm den Umhang der Macht und so weiter über die Welt gegeben. Wenn Gott die Autorität über die Welt dem Menschen gegeben hat, wer hat sie dann nicht mehr? Gott hat sie dann nicht mehr, offensichtlich. Gott hat seine Macht über die Erde tatsächlich dem Menschen übergeben. Und dann hat er gewunken, hat gesagt, in einer Ewigkeit sehen wir uns wieder und dann machen wir Abrechnung. Aber in der Zwischenzeit entfaltet ihr euch. Und dann hat er die Tür zugemacht und ist im Himmel gegangen. Immer wieder kam er runter und hat sich besprochen natürlich mit seinen Menschen. Ganz logisch, man besucht ja ab und zu die Familie, nicht wahr? Und eines Tages war es aber ganz anders. Eines Tages kam Gott und er hat gesehen, die Tür ist offen zur Erde, ja, und es weht ein kalter Wind raus. Er geht rein und er merkt, die Atmosphäre in der Welt hat sich vollkommen verändert. Es ist ganz anders als noch gestern. Was ist denn da los? Und dann ruft Gott, der allwissende, allmächtige Gott, ruft, Adam, wo bist du? Warum hat er das gemacht? Weil Gott seine Allwissenheit, seine Allmacht, alle diese Dinge zurückgenommen hat, um dem Menschen die größtmögliche Entfaltungsfreiheit zu geben. Gott hat keine Kamera gehabt, mit denen er denen ständig über die Schulter geschaut hat. Der hat gemeint, macht ruhig, legt los, macht, wir schauen dann mal. Du, wenn es ein guter Gott ist, mit guten Gesetzmäßigkeiten, mit allem möglichen Potenzial, dann muss der nicht ständig kommen und schauen, sondern dann kann er dich machen lassen. Es sei denn, du wendest dich von ihm ab. Es sei denn, du wendest dich der Schlange zu und gehorchst der Schlange. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, und wir wissen, was passiert ist. Dann der Versucher kam und hat den Menschen in den Sündenfall hineingelotst. Es ist nicht nur so gewesen, dass da ein Menschenpaar eine Frucht gegessen hat, die sie nicht essen hat sollen. Vielmehr ist es anders. Schau, der, dem du gehorchst, der ist dein Herr. Wenn du Gott gehorchst, ist Gott dein Herr. Wenn du der Schlange gehorchst, dann ist die Schlange dein Herr. Und das bedeutet, alles, was dir gehört, das gehört an der Schlange. So in der trickreichen Begebenheit der Sündenfall seiner Zeit, als die Menschen von der verbotenen Frucht gegessen haben, ist die Macht und die Autorität über die Kräfte, die auf der Welt herrschen, von Adam auf einen anderen übergegangen, auf die alte Schlange. Und die Bibel nennt den tatsächlich jetzt den Gott dieser Welt. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4. Wenn unser Evangelium nicht erkannt wird, dann nur deswegen, weil der Gott dieser Welt den Leuten den Sinn verblendet hat. Lies es nach, kannst du lesen. Und denk mal an Lukas Kapitel 4 oder auch Matthäus Kapitel 4. Da ist Jesus und wird versucht vom Versucher. Und der Versucher nimmt ihn mit auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und sagt zu ihm, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann gehört es alles dir. Dann gebe ich dir die Vollmacht über die Welt, denn mir ist sie übergeben, sagt der Versucher. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Und Jesus sagt hier nicht, du Lügner. Jesus wusste ganz genau, dass der Recht hat. Wir machen einen Blick hinter die Kulissen, merkt ihr das? Jesus hat nicht gesagt, stimmt überhaupt nicht, du lügst oder so. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er gesagt, nee, mit mir nicht. Ich werde dir meine Seele nicht verkaufen. Ich bin nicht Robert Johnson, der das gemacht hat, um dann hinterher besonders gut Gitarre spielen zu können und den modernen Blues erfunden hat quasi. So dumm bin ich nicht. Noch ein Gedanke. Lass mich einen Gedanken anbringen. Eva hat dem Menschen eine Frucht angeboten. Er hat die Frucht angenommen und die hat ihn ins Verderben gestürzt. Maria hat dem Menschen eine Frucht angeboten. Der Mensch, der diese Frucht annimmt, der fällt jetzt nicht in Sünde, sondern der wird von neuem geboren und ihm werden die Sünden vergeben. Merkt ihr was? Maria wickelt quasi, oder die Frucht der Maria, sag ich jetzt mal Jesus natürlich, wickelt den Sündenfall ab. Wisst ihr, man kann den Teufel auch anbeten, ohne zu sagen, oh Teufel, du bist mein Gott. Durch Taten. Jesus sagt selber, viele werden mich Herr nennen eines Tages, aber ihre Taten verleugnen mich. Deine Taten sprechen lauter als deine Worte. Und Jesus sagt, nein, mit mir nicht, aber er hat ihn nicht als Herrn der Welt in Frage gestellt. Jetzt ist Jesus dann allerdings umhergegangen und der Feind konnte ihn nicht unterdrücken. Jesus kam in einer Autorität und in Vollmacht, die der Versucher nicht stoppen konnte. Jesus war zu Zeiten den Naturgesetzen nicht unterworfen. Habt ihr schon mal gelesen, ne? Der Versucher kommt zu ihm und sagt, sprich zu dem Stein, dass er Brot wird. Jesus macht es nicht. Später sagt Jesus selber, sprich zum Berg. Ein Berg ist ein großer Stein. Also sprechen zu bestimmten Objekten, dass sie sich ändern, das ist schon richtig. Nur warum macht Jesus das nicht, als der Versucher ihm sagt, er soll Stein in Brot verwandeln? Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Also wenn Gott ihm nicht den Auftrag und den Befehl gibt, sprich zu diesem Stein, damit er Brot wird, dann kann sogar Jesus da nichts machen. Habt ihr das gehört? Das ist wichtig. Jesus kam nämlich nicht als der allmächtige Gott auf die Welt, sondern er hat seine Gottheit im Himmel gelassen und er kam als Mensch in Knechtsgestalt auf die Erde, nicht mit den göttlichen Kräften. Die göttlichen Kräfte kamen erst auf ihn, als er im Jordan getauft wurde und der Geist Gottes auf ihn kam. Dann hat der Geist Gottes diese Dinge durch ihn getan. Und der Geist Gottes will auch Dinge durch dich tun. Was mir jetzt zum nächsten wichtigen Punkt bringt. Es gibt eine Kraft im Universum, es gibt eine Kraft, die dir zur Verfügung steht, die Naturgesetze und das Elend der Welt aushebelt und dominiert und auslöscht. Und es ist die Kraft des Glaubens, meine Damen und Herren. Und mit Glauben meine ich nicht dieses intellektuelle Nichtwissen, man glaubt, man weiß es nicht. Nein, der biblische Glaube ist eine geistliche Kraft, ist eine praktisch fühlbare geistliche Kraft, die so stark ist, dass sie die Naturgesetze außer Kraft setzt. Das kann der Glaube. Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Aber derselbe Jesus, der geht auch nach Nazareth, predigt in der Synagoge dort. Und dann heißt es weiter, und er konnte dort keine Wunderwerke tun. Und in Matthäus Kapitel 13, Vers 58 steht sogar, warum er das nicht konnte. Wegen ihres Unglaubens. Noch was. Jesus lief auf dem Wasser. Das kann man eigentlich nicht, außer es ist Winter. Dann laufen Leute auf dem Wasser Schlittschuh. Okay, kein Problem, aber das war dort anders. Jesus ging im Sturm auf dem See. Der Sturm und der See haben Jesus nichts ausgemacht. Nichts. Der hat die dominiert. Und dann kommt er am Schiff vorbei, in dem seine Jünger segeln. Da muss er sich gar nicht drum kümmern, denn er hat ihnen den Auftrag gegeben, setzt über ans andere Ufer, das können die jetzt. Sie haben den göttlichen Auftrag, sie können das. Und deswegen will er auch an dem Boot vorbeigehen. Aber als sie anfangen zu schreien und Angst zu haben, sagt er, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und Petrus, auf den fällt meines Erachtens der Geist Gottes. Und er sagt, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Auf dem Wasser. Stell dir mal vor, das wäre der Klabautermann gewesen. Dann wäre Petrus untergegangen. Aber Petrus hört das Wort. Er sagt, komm, Jesus. Und Petrus ist kühn genug und handelt auf das Wort hin. Man muss kühn sein, um aufs Wort Gottes hin zu handeln. Ist dir das bewusst? Ist nicht immer einfach. Im Gegenteil, das Wort Gottes kann von dir Dinge verlangen, die dir zu schwer sind. Aber wie man das Wort Gottes hört und so, das müssen wir nachher auch noch ein bisschen anschauen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Auf jeden Fall, Petrus hat jetzt das Wort Gottes gehört. So, im Wort Gottes steckt die Kraft Gottes. Und der Glaube kommt oft aus dem Hören. Das ist übrigens auch ein Gesetz. Wenn du das Wort Gottes hörst, dann setzt sich bei dir göttlicher Glaube fest. Und dann kannst du Dinge, die du normalerweise nicht tun kannst. Und Petrus hat jetzt gehört, komm. Das war für ihn das Wort Gottes. Und jetzt steigt er über den Bootsrand und er fängt an zu laufen. Er dominiert den Wind und die Wellen wie Jesus. Der Herr und der Jünger, die machen dasselbe und es flutscht. Das finde ich gut. Allerdings schaut Petrus dann auf Wind und auf Wellen und dann geht er unter. Jetzt frage ich dich, war das Gottes Wille, dass er untergeht? War das Gottes Wille, dass er untergeht? Das ist keine Fangfrage. Natürlich nicht. Der hätte weitergehen sollen. Warum ist er dann untergegangen? Jesus gibt die Antwort. Jesus geht nämlich zu ihm hin, als er zu ihm schreit, Herr, rette mich. Er zieht ihn raus aus dem Wasser. Zunächst mal ist es immer gut, wenn ich Jesus aus dem Wasser ziehe. Amen. Und dann sagt er, na, wo ist dein Glaube, du Kleingläubiger? Du Kleingläubiger. Also, was hat ihn versenkt? Was hat Petrus versenkt? Sein Kleinglaube. Der Glaube ist wirklich die Kraft, die die Naturgesetze außer Kraft setzt, die den Segen des Himmels auf die Erde zieht und die dich im Leben herrschen lässt. Deswegen ist es wichtig, dass du lernst, mit diesem Gesetz des Glaubens umzugehen. Ich sage, die Sache ist die, dass es manchmal so aussieht, als würde man beten und dann manchmal trifft man, manchmal nicht. Manchmal wird man gehört, manchmal nicht. Und es ist eine Plage, okay? Und ich sage euch aber jetzt mal den Grund. Wenn du erhört wirst, dann deswegen, weil du Glauben hast. Und wenn du nicht gehört wirst, dann deswegen, weil du keinen hast. In Lukas Kapitel 9, ganz am Anfang, sendet Jesus seine Jünger aus, gibt ihnen Vollmacht und Kraft über alle Krankheiten und über die Dämonen und dass sie Tote aufwecken können. Also das ist ziemlich vollmächtig. Und sie gehen umher und tun genau das. Und sie sind sehr erfolgreich. Sie sind so begeistert, dass sie voller Freude zurückkommen und sagen, Herr, sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Wir haben sie springen lassen und rauskamen sie. Und dann hat sie gerissen, die Besessenen. Und dann waren sie frei. Vorher haben sie so geschaut und hinterher so. Es war wunderbar. Ein paar Verse weiter am Ende des Kapitels. Siehst du dann, dass sie mit einem besessenen Buben zu tun hatten, dem sie nicht helfen konnten. Sie haben mit einem besessenen Buben zu tun und statt dem zu helfen, streiten sie mit den Schriftgelehrten. Schau, Streit mit anderen Leuten löst keine Probleme. Kann sein, dass dir das noch den letzten Rest deiner Energie rauben tut. Also Streit vermeid, ganz einfach. Naja, auf jeden Fall kommt Jesus, regt sich auf und sagt, ungläubiges Geschlecht und so. Also Jesus hat überhaupt kein Verständnis für die Unfähigkeit dieser Truppe. Er sagt, bringt ihn her zu mir. Als sie ihn herbringen, reißt den Buben und er manifestiert. Und Jesus ganz cool und abgeklärt sagt, no, wie lange geht denn das schon? Das ist von Kindesbeinen an, seit er klein ist. Und einmal wird er ins Feuer geworfen und einmal ins Wasser. Wir wissen gar nicht, was wir noch machen sollen. Wir können den ja nicht ständig festbinden. Und Jesus gebietet diesen Geist. Dann reißt sie noch einmal und dann liegt er da wie tot, dieser Bub. Und alle sagen, jetzt ist er tot, jetzt ist er hier, wird man in Franken sagen. Jetzt ist er alle, jetzt hat er ihn getötet. Und Jesus, ja, nimmt ihn bei der Hand, sie richten ihn auf, geben ihm was zu essen und es ist alles gut. Später fragen dann seine Jünger, die dann natürlich geknickt hinter Jesus herlaufen, als es weitergeht. Sie sagen, warum konnten wir ihm nicht helfen? Gute Frage, ne Mensch. Und jetzt kommt wahrscheinlich Jesus mit einer wissenschaftlichen Abwandlung. Warum nicht? Er sagt ganz einfach, wegen eures Unglaubens. Warum sage ich euch das? Am Anfang des Kapitels haben die großen Glauben und großen Erfolg. Am Ende des Kapitels haben sie kleinen Glauben und keinen Erfolg. Was mir zeigt, dass du in deinem christlichen Erleben heute erfolgreich sein kannst und morgen keinen Erfolg haben kannst. Aber liegt es an Gott und an seinem Wort oder liegt es an uns? Ich weiß, dass das vielen Leuten nicht schmecken tut, was ich jetzt hier sage. Wir hätten es viel, viel lieber, dass Gott an allem die Schuld hat. Aber ihr Lieben, wir müssen ganz einfach der Tatsache ins Auge schauen, dass es, wenn, dann an uns liegen muss. Und hört mal, es ist jetzt kein Vorwurf oder so. Und ich deute mit dem Finger auf niemanden hier und sage, du hast zu wenig Glauben oder so. Wisst ihr warum? Weil wenn ich auf dich deute, deuten drei Finger auf mich zurück. Mir geht es nämlich manchmal ganz genauso. Heute fährst du einen gewaltigen Erfolg ein und im nächsten Moment hast du auf demselben Gebiet keinen Erfolg. Und es ist frustrierend. Das ist irgendwie, was ist hier los? Aber es ist ganz einfach eine Tatsache. Und es passiert den besten Leuten in der Bibel. Und wir halten fest, es heißt wirklich von Jesus, er konnte in Nazareth keine Wunder tun, wegen ihres Unglaubens. Und er ging dann auch nicht mehr zu diesen Leuten hin, nach Nazareth, sondern er ging dann und durchzog die Dörfer ringsum. Wenn du nicht möchtest, dass der Herr dich umzieht ringsum, also überall hingeht, nur bei dir nicht, dich ausspart, dann musst du dich auf die Gedanken, die ich heute Morgen predigen tue, einlassen. Amen. Dann musst du sagen, okay, was kann ich tun? Was kann ich tun? Du wirst in deinem Gebet und in deinem Glaubensleben immer wieder mal keinen Erfolg haben und du wirst immer wieder Erfolge haben, die dich selber überraschen. Ja, ich könnte jetzt da Beispiele geben, aber ich muss weiterkommen mit meiner Botschaft. Ganz, ganz wichtige Sache, dass wir das zur Kenntnis nehmen und uns darauf einlassen. Gott hat Gesetzmäßigkeiten in die Schöpfung hineingelegt, in die Welt hineingelegt, auch geistliche Gesetze. Und diese geistlichen Gesetze, die müssen wir uns dienstbar machen, die müssen wir zur Kenntnis nehmen, dann müssen wir in denen leben. Tun wir das nicht, verpassen wir möglicherweise großen Segen. Und Gott hat viel mehr als jeder Einzelne von uns, du und ich, erleben. Dieses einmal gewaltiger Erfolg, einmal große Niederlage. Das passiert in der Bibel auch, das gibt es wieder und wieder und wieder. Denk an Jesus. Zu einer anderen Zeit ist er mit dem Boot übergesetzt und da war wieder ein Sturm und das Boot war schon am Untergehen. Sie wecken Jesus auf und Jesus befiehlt dem Sturm, Wind und Wellen sich zu legen und die legen sich. Super, wunderbar. Paulus, der Jesus ja begegnet ist, dem Jesus erschienen ist, dem Jesus das Evangelium mitgeteilt hat, wie er es predigen soll, das jetzt in seinen Briefen niedergeschrieben ist, in den Briefen von Paulus. Dieser Paulus, der ist auch mal losgeschippert auf dem Mittelmeer. Es war noch ein größeres Meer als das Galiläische Meer. Und er kommt auch in einen Sturm hinein und der ist 14 Tage im Sturm geblieben. Dem hat Gott nicht aufgetragen, sprich zu diesem Sturm. Hat er nicht gemacht. So konnte er auch nicht diesen Sturm stillen. Jesus stillt den Sturm, Paulus muss den Sturm erleben. Paulus muss sich am Treibgut festhalten, bis er dann auf Malta angespült wird. Völlig unterschiedliches Erleben. Dieser selbe Paulus, der ist allerdings, nachdem er dann sich abgetrocknet hat und wieder fit gewesen ist, wieder hergestellt war, ist dann allerdings zu einem Kranken auf der Insel gegangen, hat für den gebetet, der wurde geheilt, dann sind alle Kranken der ganzen Insel gekommen, hat Paulus einen gewaltigen Heilungsgottesdienst gemacht. Es wäre schade gewesen, wenn es den nicht auf diese Insel verschlagen hätte. Und es hätte ihn nicht auf diese Insel verschlagen, wenn er nicht Schiffbruch erlitten hätte. Die wären nämlich um Malta herumgefahren und hätten auf Rom zugesteuert. Da hätten sie die Erweckung verpasst. So manchmal muss man, wenn es nicht so klappt, einfach auf Gott vertrauen, dass er das dann schon irgendwie hinbiegt und doch noch einen Nutzen aus dem, was da jetzt passiert ist, irgendwie erwachsen lässt. Das ist manchmal das Beste, was man erwarten kann, ist so. König Hiskia, der wird geheilt. Der dreht sich zur Wand, als er mal sterbenskrank ist und der Prophet schon über ihn geweissagt hat, du wirst sterben, macht man Testament. Er dreht sich im Bett an die Wand und er fängt an zu beten. Und Gott erhört ihn und der Prophet dreht um und weissagt über den Hiskia, ja, du wirst noch 15 Jahre lang leben. Also mit 50 ungefähr ist er dann gestorben, auch so früh, aber trotzdem. Der hat ihm mal zur Heilung verheißen, kein Thema. Der hat gebetet und wurde geheilt. Der Prophet Elisa dagegen. Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Und wir müssen wissen, Elisa hat für andere gebetet und die sind gesund worden. Und er hat für andere gebetet. Er hat sogar einen toten Buben auferweckt. Er hat einen Toten auferweckt. Und der Mann, der gerade einen Toten auferweckt hat, der wird jetzt selber nicht geheilt. Ist es befriedigend? Überhaupt nicht. Das ist total unbefriedigend. Aber diese Dinge, die passieren manchmal. Was jetzt nicht heißt, dass wir aufhören müssen zu kämpfen und hineinzudrehen in den Bereich des Glaubens. Denn man kann da schon was machen. Jesus sagt nämlich, wenn du empfindest, du hast auf einem Gebiet zu wenig Glauben, dann führ dir das Wort Gottes zu. Der Glaube kommt aus dem Hören. Römer 10, 17. Das, was du hörst, was du lang genug hörst, was du gewohnheitsmäßig hörst, das glaubst du zum Schluss. Und es ist entweder gut für dich oder es ist schlecht für dich. Wenn du allerdings das Wort Gottes hörst, und das hörst du ja heute Morgen, dann werden da einige Wege aufgezeigt, wie du jetzt nicht so durch Angst beherrscht werden musst, sondern die Angst beherrschen kannst. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Petrus lief auf dem Wasser. Paulus hat sich ans Treibgut klammern müssen im Schiffbruch. Jesus hat Dämonen ausgetrieben, die ihn angesprochen haben in der Synagoge von Kapernaum zum Beispiel. In Philippi dagegen, da gab es ein Mädchen mit einem Weissagegeist, mit einem Wahrsagegeist. Die ist hinter Paulus hergelaufen und hat mit dem Finger auf ihn gedeutet, mit den glasigen Augen. Diese Männer, die teilen euch den Weg des Heils mit des Gottes des Höchsten. Das hat zwar gestimmt, aber wer will schon den Teufel als Reklametafel hinter sich herlaufen haben? Die denken dann, oh ja, die ist aus dem okkulten Bereich, da werden die wohl auch aus dem okkulten Bereich sein. Sind wir aber nicht, im Gegenteil, wir sind unterwegs im Namen des Herrn. Aber Paulus hat da nichts gemacht. Paulus konnte da offensichtlich nichts machen, weil er eben das Wort Gottes nicht bekommen hat, weil er keine Beauftragung Gottes bekommen hat, weil er die Sicherheit nicht hatte, ja, dass das jetzt funktioniert. Aber irgendwann ist ein heiliger Zorn auf ihn gekommen. Er hat sich umgedreht, hat diesem Dämon geboten, aus ihr auszufahren und nicht mehr in sie hinein. Sie ist befreit worden und sie hat diesen Wahrsagegeist verloren. Jetzt konnte sie den Leuten nicht mehr ihre Zukunft voraussagen, ihre dämonisch-teuflisch-esoterische. Und das haben ihre Herren mitgekriegt, sie war nämlich eine Sklavin. Haben die den Paulus gekrallt, haben ihn verprügelt und ins Gefängnis stecken lassen. Super, ne? Also im Hintergrund hat dieser Teufel da versucht, sich da zu rächen an Paulus. Merkt ihr das? Da gibt es zwei Ebenen. Ne? Aber was hat Paulus gemacht? Saß er im Gefängnis mit zerschlagenem Rücken und hat Trübsal geschoben? Nein, er hat gewusst, hey, mir ist im Traum ein Gesicht erschienen, wir sollten in diese Stadt kommen, wir sollten nach Mazedonien gehen, wir sind jetzt in Mazedonien, es muss ein Erfolg hier für uns sein, wir können nicht untergehen. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, hier zu sein. Also was haben sie gemacht? Sie haben Gott gelobt und gepriesen und gesungen. Sie haben nicht gerufen, Herr, rette mich, haben sie gar nicht gemacht. Da war Paulus anders drauf als Petrus auf dem Wasser. Und was ist passiert? Ein Erdbeben ist passiert und die Ketten aller sind abgefallen. Paulus wird verprügelt und im Endeffekt fallen von allen die Ketten ab. Merkst du da was? Da sind Kräfte am Wirken, die sind der Hammer. Und dann kommt der Gefängniswärter und er sieht, dass die Gefängnistüren alle offen sind und er sieht, dass die Ketten rumliegen und er denkt, die sind alle geflohen. Und er zückt sein Schwert und will sich schon ins Schwert stürzen. Aber da gibt es einen, der ums Eck schauen kann. Paulus, der ruft aus seiner Zelle, tu dir nichts, wir sind alle hier. Der Mann schmeißt sein Schwert weg, schaut in die Zelle hinein, ja, hält die Fackel hinein und er sieht tatsächlich, Paulus sitzt dort. Und er schaut überhaupt nicht mehr so verprügelt aus, sondern er sieht besser aus jetzt. Dann fällt er nieder vor dem Paulus und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Euer Gott ist offensichtlich ein Gott, der es drauf hat. Und dann bekehrt er sich, das ganze Gefängnis bekehrt sich und die Gemeinde in Philippi beginnt. Eine wunderbare Gemeinde, eine gute Gemeinde, eine große Gemeinde, eine gebefreudige Gemeinde. Der Apostel Lukas ist in Philippi geblieben, hat die Gemeinde wohl aufgebaut, während Paulus weitergezogen ist. Manchmal läuft es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Manchmal sind wir im Willen Gottes und werden trotzdem verprügelt. Und dann gilt es, dem Herrn darauf zu vertrauen, dass er schon das Beste draus macht. Manchmal ist es das Beste, was uns passieren kann, wisst ihr? Zu sagen, Herr, ich vertraue jetzt darauf, dass du das Beste draus machst. Irgendwie drehst du das schon hin. Herr, ich glaube an deine grundsätzliche Güte. Und das ist es dann. So ist Leuten in der Bibel wieder und wieder geholfen worden. Mei, ich habe noch so viele Sachen und so wenig Zeit. Ich bin überhaupt nicht so strukturiert, wie ich das mir eigentlich aufgeschrieben habe. Lass mich nochmal zurückkommen auf Jesus und auf den Versucher. Der sagt ihm also, diese ganzen Weltreiche hier, die sind mir gegeben und wem immer ich will, dem gebe ich sie. Jesus, bet mich an und ich setze dir die Kaiserkrone aus Rom auf. Und zum Kaiser von China mache ich dich auch. Und überhaupt, zum Herrn der Inseln kannst du alles haben. Mir sind sie übergeben. Ja, es wird eine Zeit kommen, in der Jesus wiederkommt vom Himmel auf die Erde. Jesus kommt wieder. Und zu dem Zeitpunkt wird Jesus dann dem Teufel seine Vollmacht endgültig abnehmen über die Erde. Er wird den Teufel nehmen und wird ihn ins Gefängnis stecken lassen. Dort wird er dann sein, 1000 Jahre. Das kannst du nachlesen in der Offenbarung, Kapitel 20. Der ist dann 1000 Jahre weg. Der Einfluss des Bösen ist 1000 Jahre weg. Und Jesus ist Gott dieser Welt in dieser Zeit. Dann, wenn sich alle Naturgesetze, die jetzt Armut, Krankheit und Tod und so weiter hervorbringen, die werden sich wandeln und der Löwe wird wieder Gras fressen und das Löwe und das Schaf werden miteinander weiden. Solche Dinge werden dann passieren. Das Kind wird mit Schlangen spielen und die Schlangen werden sie nicht beißen. Die Kobra wird nicht mehr schauen, ja, und der Mungo wird nicht mehr die Kobra beißen. Es wird anders sein, es wird alles anders sein. Es wird so sein, wie Gott sich das am Anfang der Schöpfung vorgestellt hat. Noch sind wir aber nicht so weit. Was machen wir jetzt in der Zwischenzeit, wo Jesus im Himmel ist? Jesus hat uns nicht kraftlos zurückgelassen. Jesus hat gesagt, ihr bekommt von mir meinen Geist. Ihr werdet meine Kinder, ihr bekommt meine Vollmacht, ihr bekommt von mir meinen Geist und dann herrscht ihr auf der Erde hier. Wir erobern zurzeit und wir belagern zurzeit. Wir bekämpfen zurzeit das Reich des Bösen. Paulus sagt es in Epheser Kapitel 6. Er sagt dort, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, die Gewalten, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die Ideologien und so weiter und alle diese Dinge. Wie bekämpfen wir die Bösen, die Mächte des Bösen durch Gutsein, durch wahrhaftig sein, durch Jesusmäßig sein? Dazu gar nicht so schwer. Man muss es nur tun. So, zurzeit belagern wir, zurzeit kämpfen wir, das ist wohl so. Aber wir haben Gottes Wort. Ja? Und zwar ist dieses Wort für uns, für alle Christen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hebräer Kapitel 10, Vers 38 in der Richtung. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Gott hat Kanaan für Israel vorbereitet. Er hat ihnen ein Bild Kanaans bringen lassen durch diese riesengroße Rebe, die die Kundschafter angebracht haben. Das gibt's in diesem Land. Dieser Segen ist für euch. Mannsgroße Reben. Da liegt ein dicker, fetter Segen drauf. Für euch. Euch gehört dieses Land. Allerdings gibt's Riesen und man muss es einnehmen. Wohl, wohl. Und was macht das Volk? Das Volk sagt, nein, wir können nicht. Wir sind Scheuschrecken in ihren Augen. Buhu. Und sie verweigern sich dem Wort Gottes. Gott gibt deswegen jetzt dieses Volk nicht völlig auf. Aber er führt sie in die Wüste hinein. Statt dicker, fetter Weintrauben bekommen sie dicke, fette Wüste. Aber es war nicht Gottes Schuld, dass sie in der Wüste waren, sondern es war ihre eigene. Und wisst ihr, manche von uns, die stehen mit einem Bein in der Fülle, mit dem anderen Bein in der Wüste. Finanziell haben sie einen Erfolg, der atemberaubend ist. Gleichzeitig sind sie ständig krank. Und wenn sie nicht ständig krank sind, sondern gesund wie die mit einer Kondition wie ein Ochse, ja, die alles aushalten, gleichzeitig kommen die dann vielleicht finanziell auf keinen grünen Zweig. Es ist normal, wir sehen es im Wort Gottes auch immer wieder, dass es dieses Dingens gibt. Jetzt, was können wir da dagegen tun? Wir können unsere Stärken forcieren. Dort, wo wir sowieso schon stark sind, können wir noch stärker werden. Ja, wenn wir merken, bestimmte Sachen fallen uns leicht, für bestimmte Dinge zu glauben fällt uns leicht, für Gesundheit zum Beispiel zu glauben, wir glauben einfach, dass wenn wir für die Kranken beten, dass sich dann was tut. Ja, dein Glaube, der geht dann auf den, für den du betest, über. Und du hilfst dem dann. Auf diese Art und Weise wirst du für den einen Segen. Andererseits, wenn du ein erfolgreicher Geschäftsmann bist, ja gut, dann kannst du Leute einstellen. Dann kannst du die fördern und so. Wenn du merkst, du brauchst was, was du nicht hast, im Moment scheint es dir vielleicht vollkommen abwegig, von Gott Gesundheit zu empfangen. Okay? Vielleicht denkst du dir, das kann gar nicht sein, das kann ich nicht sehen. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Das heißt nicht, dass es nicht für dich ist. Das Wort Gottes sagt ja tatsächlich, in seiner Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus hat uns durch den Zerbruch seines Leibes Heilung erkauft. Sagt er im Alten wie im Neuen Testament. Sagt er im Jesaja Kapitel 53 und im Neuen Testament, im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Jesus ist ein Heiler. Außerdem sagt Jesus selber, den Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Sagt Jesus als Auftrag an die Gemeinde. Also müssen da Kräfte zur Verfügung stehen, die das bewirken können. Seid ihr noch da? Die muss es also geben. Wie zapfen wir die jetzt an? Der Gerechte wird durch Glauben leben. Diese Dinge werden nicht einfach so über uns kommen, sondern nach denen müssen wir uns ausstrecken. Und wenn Jesus sagt, dass der Glaube von selber kommt, wenn du dir das Wort Gottes zuführst, erst der Halm, dann die Ähre, dann der volle Weizen in der Ähre. Dann müssen wir das zur Erkenntnis nehmen. Dann müssen wir das tun, was Jesus sagt. Und unseren Sinn erneuern, uns so viel wie möglich mit dem Wort Gottes beschäftigen, auf dem Gebiet, auf dem wir den Segen brauchen. Wenn du also krank bist, dann zieh dir die Heilungsverheißungen Gottes rein. Ist er noch da? Dann studier die, dann denk über die nach. Wenn du Mangel hast, dann schau nach, was Gott darüber sagt. Es gibt aber Gesetze, die sage ich euch jetzt noch zum Abschluss für heute. Wenn du das tust, wenn du lang genug das Wort Gottes auf dich einwirken lässt, mal sagen wir mal die 2 Stunden Fernsehen vielleicht ausschalten tust. Wirklich? Ja, oder die 2 Stunden Internet. Im Ernst? Ja, hast du schon 4 Stunden gespart. Und wenn du was wirklich willst, schau, dann musst du eben da investieren. Sag mal mit mir, ohne Fleiß? Kein Preis. Ihr Lieben, das ist eins der Gesetze, die Gott in die Natur gelegt hat und in die Welt gelegt hat. Ohne ein Maß an Anstrengung kommst du auf keinen grünen Zweig. Das ist aber lästig, ja. Glaube ist keine Magie. Glaube ist ein Naturgesetz. Ein göttliches Gesetz. Ein göttliches, geistliches Naturgesetz. Amen. Lass mich euch ein paar Gesetze geben. Okay? Eins der wichtigsten Gesetze überhaupt ist, ohne Saat keine Ernte. Wow, ne? Aber das ist viel tiefer, als du denkst. Es hat viel mehr Auswirkungen, als du denkst. Zunächst mal hat Gott gesagt, alles, was er so macht, soll Frucht hervorbringen. Menschen bringt Frucht hervor, Tiere bringt Frucht hervor, Pflanzen bringt Frucht hervor. Eine Frucht, die explodiert nicht, sondern ist voll ausgereift da, sondern die entwickelt sich. Ja, und diesen Entwicklungsprozess, den nimmt Gott nicht uns ab, sondern den benutzt er. Und was sich in deinem Herzen entwickelt, in deinem Leben entwickelt, das hast du in der Hand, mehr als Gott. Okay, deswegen sagt Jesus auch, schau, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ob einer ein Prophet ist oder ein falscher Prophet ist, das ist an seinen Früchten. Ob einer ein Distelstrauch ist oder ein Feigenbaum ist, das siehst du unweigerlich an seinen Früchten. Und wenn du denkst, so, der Mann hat aber wirklich hat ein dickes Bankkonto und hässlich ist er auch nicht. Und ledig ist er auch. Dann prüf dich. Wenn du mit ihm zusammenkommst und interessiert bist an der Person, ist die Person grundsätzlich positiv oder grundsätzlich negativ? Hat diese Person einen Geist des Glaubens oder meckert sie und motzt sie die ganze Zeit nur über alles Mögliche? Und danach kannst du dich dann entscheiden, denn das eine vergeht und das andere bleibt möglicherweise. Das Geld vergeht möglicherweise und das Gemeckere bleibt. Und die Schönheit vergeht vielleicht auch und das andere bleibt. Deswegen, ja, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nächstes, was auch zusammenhängt mit diesem Gesetz. Wer gibt, dem wird gegeben werden, sagt Jesus. Lukas 6, 38. Gedrückt, gerüttelt und überlaufend. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Wenn du einen anpflaumst, pflaumt er zurück. Wenn du besonders heftig pflaumst, pflaumt er vielleicht besonders heftig zurück. Und wenn du ja, so nah an den Rand gehst, dass du ihm beim Reden voll spuckst, ja, und die Hand ausziehst, so die Faust ballst und ausziehst, kann sein, dass du pfumm plötzlich einen auf der Nase hast, bevor du weißt, was passiert. Du hast geerntet. Na, wer Wind sät, wird Sturm ernten, sagt das Wort Gottes. Und wer Freundlichkeiten sät, ja, wisst ihr was? Wer Ernsthaftigkeit und Seriosität sät, den behandelt man dann auch entsprechend. Wer anderen eine Grube gräbt, der sät ein Loch und wisst ihr, was der erntet? Einen Fall. Sagt nicht ich, sagt Salomo. Und Paulus sagt, Galater Kapitel 6, ja, Vers 9, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zur rechten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Wenn du Gutes tust, wird Gutes unweigerlich, sag mal unweigerlich, zu dir zurückkehren. Und dein Leben ändert sich und du hast einen Durchbruch und endlich wird es besser. Endlich wird es besser, Halleluja. Gut. Na, nächstes ist, Übung macht den Meister. Das Licht in der, das Gott hat die Welt so angelegt, dass du nicht als Meister vom Himmel fällst, sondern üben musst. Bei manchen hilft das Üben nicht, ja. Wenn ich da manche Gitarristen anschaue, die nehmen das Ding in die Hand und können im Alter von 9 Jahren Solos spielen, die kann ich nicht, wenn ich 100 Jahre übe. Warum? Die haben das einfach und ich nicht. Aber ich bin zumindest schlau genug, das anzuerkennen. Dennoch, schau, Übung macht den Meister. Du kannst auf eine gewisse Meisterschaft durchaus zusteuern. Wenn du eine Neigung in eine Richtung hast und dran bleibst, dann bist du zum Schluss vielleicht sogar besser als der Begabte, weil diese faule Person nicht denkt, sie muss nicht üben. Sich natürlich täuscht. Ich war in der Schule mit Leuten, die Genies waren, mussten nie üben. Allerdings sind ja dann auch durchgefallen. Anderes Gesetz noch. Ehrlich währt am längsten. Nein, Pastor, ich war schon mal ehrlich, das hat sich nicht ausgezahlt. Der Ehrliche ist der Dumme. Ja, frag Judas, was der davon hält. Oder Absalom oder Saul auch. Und die Bibel ist voll mit Beispielen, ja, die dir zeigen, dass der Ehrliche zum Schluss am längsten währt und gewinnt. Amen. Der Glaube kommt aus dem Hören, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Daraus leiten wir ab, der schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn du nämlich ständig gemosert über eine Person hörst, dann glaubst du zum Schluss tatsächlich, was du über diese Person hörst. Ein Ding ist noch ganz, ganz wichtig, müssen wir unbedingt zur Kenntnis nehmen. Hebräer Kapitel 9, Vers 22, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Ist ein Gesetz, das Gott niedergelegt hat. Aber auf das müssen wir später eingehen. Kommen wir heute nicht mehr dazu. Nur so viel. Nach dem Sündenfall hat Gott die Menschheit nicht abgeschrieben. Er hat Tiere geschlachtet. Mit dem Blut hat er ihre Sünden bedeckt. Sie konnten dann noch weiterleben, noch 900 Jahre oder so. Und mit dem Fell dieser Tiere hat er ihre Blöße bedeckt. Gott hat ihnen geholfen. Obwohl sie Sünder waren, hat er ihnen geholfen. Und er hat einen Erlösungsplan in die Welt gelegt. Er ist dann selber Mensch geworden. Und unschuldiges Blut ist für Schuldiges geflossen, freiwillig. Und Jesus hat uns so die Wiedergeburt erkauft. Aber das ist ein Thema für sich. Müssen wir heute nicht mehr drüber reden, fehlt uns die Zeit dazu. Wir nehmen es nur zur Kenntnis. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Amen. Gut. Wenn du das jetzt alles gehört hast, es war neu für dich. Aber vor allem der letzte Satz hat zu dir gesprochen. Und du möchtest dein Leben Gott übergeben. Dann lade ich dich ein, gib dein Leben Jesus. Wenn du das möchtest, bitte jetzt mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Und jetzt, wenn du das mitgebetet hast, bist du von neuem geboren und auf der Glaubensschiene unterwegs. Gute Dinge werden jetzt möglich in deinem Leben. Amen.